Willkommen zu Recent Term Mind am 23. April 2023. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Ich stelle heute in dieser Sendung ein Projekt vor, mit dem ich fast fertig bin, und zwar liegt mir das sehr, sehr am Herzen. Es ist ein Handbuch für die Leute da draußen, wie man sich das Denken abgucken kann von professionellen, ranghohen Geheimdienstlern. Ja, wie man damit eben viel effizienter denkt, wie man Risiken besser einschätzt, wie man Chancen besser einschätzt, wie man eben sein Handeln verbessern kann und wie man dadurch auch eben auch in politischen Aktivismus, in der politischen Beteiligung wesentlich mehr Erfolg hat. Das heißt, es ist jetzt keines von diesen Büchern, die ich normalerweise mache, wo ich halt eben dann geheimdienstliche Netzwerke und Operationen darlege, sondern ich bringe Ihnen bei, wie die Profis denken. Und dieses Denken können Sie in Ihrem gesamten Leben einsetzen. Das ist jetzt nicht auf irgendeinen spezifischen Bereich wirklich begrenzt. Es gibt ja einen recht bunten Markt da draußen, auch international, mit sogenannten Selbsthilfebüchern oder Selbstverbesserungsbüchern. Ja, das heißt, die meisten Leute da draußen wollen ja mehr aus sich rausholen, sie wollen ihr Potenzial nutzen. Und dann gibt es eben einen ganzen Wald an mittelprächtigen, teilweise auch sehr fragwürdigen Ratgebern. Ja, das heißt, man kann sich natürlich dann, wenn man denn generell viel liest, was ja auch eine gute Idee ist, ja, man kann sich da schon interessante Sachen abschauen. Also wenn zum Beispiel halt dann Leute aus dem Wirtschaftsbereich oder was, aus dem Businessbereich, wenn die dann sagen, so ist meine Inspiration, so bin ich so erfolgreich geworden oder hier sind die Geheimnisse meines Erfolges oder sowas. Ja. Es sollte halt dann schon mehr drinstehen als, ich bin jeden Tag um 5 aufgestanden oder ich habe mich orientiert an dem Tagesablauf irgendeines römischen Kaisers oder eines irgendjemanden aus der Antike, der halt total strikt und streng war und ich habe nur noch Reis mit Gemüse gegessen und habe jeden Tag 18 Stunden gearbeitet oder sowas. Ja. Also da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. Ja, dann gibt es alles mögliche andere. Also ja, lernen Sie von irgendwelchen Elite-Soldaten, lernen Sie so einen Mindset, gucken Sie sich da irgendwas Nützliches ab. Was haben wir noch? Ja, da halt eben so diese die Esoterik-Fraktion oder diese Ich-mach-dich-reich-Bücher und diese ganzen Sachen. Oder jetzt haben wir auch eher so diese Bro-Science auch von Andrew Tate. Also man soll sich dann hier so einen Kurs buchen von einem Typen, der halt Geld gemacht hat mit Webcam-Sex-Programmen und sowas. Ja. Und weil der halt dann sich ein Bugatti irgendwann geleistet hat, ja, soll man ihm jetzt zuhören. Er habe jetzt die großen Geheimnisse der Welt verstanden. Aber so mehr als Motivationssprüche oder sowas gibt es da eigentlich nicht wirklich zu holen. Was auch sehr viele Exemplare verkauft hat, war das Buch von Jordan Peterson, also seine Regeln fürs Leben und so. Das Ganze ist leider halt zugeschnitten auf das absolute, totale Mittelmaß. Ja, also auf den durchschnittlichsten Menschen da draußen hier ist das zugeschnitten. Da ist wirklich nicht viel an Substanz drin, außer absoluten Basiskrempel. Ja, sei irgendwie konservativ und christlich und ja, und solche Geschichten. Also da gibt es vieles an Zeug, was jetzt einfach dir nicht sonderlich viel bringt. Ja, und was mir eben aufgefallen ist, niemand scheint den Leuten da draußen zu sagen, okay, orientier dich doch mal an Geheimdienstlern, ja, weil die natürlich eben unglaublich darauf angewiesen sind, dass sie halt Risiken richtig einschätzen, dass sie halt schnell richtige Einschätzungen treffen und dass sie an Informationen gelangen, die ja, wo andere Leute jetzt nicht rankämen und so weiter und also ihre eigenen Informationen besser schützen können und halt eben an andere Leute Informationen rankommen. Für mich ist das ja absolut normal geworden, zu denken wie ein Geheimdienstler, wie so ein Spook, ja, das heißt, das ist jetzt bei den Briten natürlich dann zum Beispiel zu Teil der Kultur geworden in höheren Schichten. Auch bei den Amerikanern, wenngleich es da jetzt nicht so plakativ bekannt wurde in mancherlei Hinsicht, wie jetzt bei den Briten. Ja, also wenn man jetzt an Britannien denkt, in so eine Oberschicht, dann denkt man hier so an die Schlösser und so und halt so hochgradige Freimaurer, die halt dann vielleicht sogar einen kleinen Adelstitel haben oder halt verbunden sind mit Adligen und deren Eltern und Großeltern halt schon im Establishment waren und so. Und man besuchte diese hochtrabenden Universitäten, wo dann die Dining Hall aussieht wie die große Halle in Hogwarts und solche Sachen. Ja, das heißt, Amerika wirkt halt in dem Vergleich dazu halt irgendwie spontaner. Das heißt, da da kommen dann plötzlich so Leute auf wie Elon Musk und werden halt dann unglaublich bedeutend. Also das wirkt halt alles ein bisschen anders in Amerika, unterscheidet sich aber nicht im Wesentlichen von den Briten. Also da gibt es auch in Amerika einfach eine Intelligence Culture. Ja, das heißt so eine Art Geheimdienstkultur. In Amerika ist das halt um einiges besser versteckt. Also das heißt, wir sollten von den Gewinnern lernen. Ja, das heißt, wir sollten uns daran orientieren, was halt die mächtigsten Kreise der Welt so mächtig gemacht hat. Normalerweise lohnt es sich ja nicht für den Normalbürger, sich tiefer in fremde Fachgebiete einzulesen. Es gibt ja halt wissenschaftlich ausgebildetes Fachpersonal, das darauf spezialisiert ist, kranke und verwundete Menschen zu operieren oder Flugzeuge zu bauen oder Computercode zu schreiben. Was soll es dem Bürger schon nützen, die verschiedenen Blutgefäße zu verstehen oder Aerodynamik oder europäisches Zollrecht zum Bananenimport oder Compilercode? Wir haben es uns in unserer Gesellschaft so eingerichtet, dass wir durch die Arbeitsteilung eigentlich nur unseren eigenen Beruf beherrschen müssen. Wenn wir einen bestimmten Experten brauchen, suchen wir uns einen im Internet und buchen dessen Dienste oder wir suchen im Netz nach einem Ratgeber von einem Experten. Für Sicherheit gibt es ja staatliche Polizisten, Staatsanwälte, Geheimdienstler und Bundeswehrsoldaten. Ja, und für Berichterstattung zu Sicherheitsthemen gibt es halt die Presse. Aber was ist, wenn man naiv in eine Situation hineingerät, in der keine Polizisten da sind, um dir zu helfen? Was ist, wenn man sich aufs Glatteis hat ziehen lassen und man selbst Zielscheibe wird für die Polizei und für Gerichte? Was ist, wenn die Polizei ein Verbrechen gegen dich nicht aufklären kann? Ja, und wenn Staatsanwaltschaften ewig brauchen und du kommst nie zu deinem Recht? Was ist, wenn man immer mehr von Regierungen und Großkonzernen abgezockt wird, weil man sich nicht auf die richtige Weise politisch beteiligt? Was ist, wenn man an die falschen Leute gerät, an den falschen Partner, an den falschen Babysitter, Geschäftspartner, Aktivisten, Sekten? Also es gibt solche Sicherheitsprobleme für die Leute da draußen, Sicherheitsdefizite, ja, und manche Schäden, die entstehen können, das muss jetzt erstmal gar nicht so apokalyptisch wirken, aber halt in der Summe, ja, das heißt, in der Summe kann es dich natürlich dann sehr, sehr stark hier ausbremsen in deinem Leben. Es lohnt sich also erheblich für den Menschen da draußen zu lernen, wie ein Geheimdienstler zu denken. Ja, das heißt, natürlich kann man sich auch hier inspirieren lassen von den Ratschlägen, ja, von irgendwelchen Business-Leuten, irgendwelchen Silicon Valley-Milliardären oder sowas. Ja, man kann sich auch hier natürlich inspirieren lassen von Leuten, die früher hier bei einer Spezialeinheit waren im Militär und halt spektakuläre Operationen gemacht haben und so. Aber das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, dass man sich orientiert an Geheimdienstlern. Ja, und dieses geheimdienstliche Denken ist also so ein Feld, das man als Bürger nirgendwo einfach so studieren kann an einer Hochschule. Nur wenn man auserwählt wird von staatlichen Stellen, darf man diese Bildungseinrichtungen absolvieren. Aber mit dem Unterschreiben einer Verpflichtungserklärung muss man ja künftig nicht nur schweigen über konkrete Operationen, an denen man beteiligt ist, sondern auch über die Methoden, die verwendet werden. Und es gilt dann für dich das Need-to-Know-Prinzip, laut dem man immer nur gerade so viel wissen darf, wie unbedingt notwendig ist. Das heißt, selbst wenn man jetzt tatsächlich hier ausgewählt wird und an so eine Geheimdienst-Hochschule geschickt wird und so weiter, das heißt auch noch nicht, dass man dann hier das gesamte breite Denken vermittelt bekommt, ja, also man wird eben dann ausgebildet und arbeitet dann halt irgendwie dann entweder als Field Agent, ja, das heißt, du sollst dann halt hier in irgendwelchen fremden Ländern halt dann unter einer falschen Identität agieren und Quellen finden und halt Informationen beschaffen und so. Und diese Informationen, die du beschafft hast, die Raw Intelligence, die gibst du dann weiter, und was mit der dann passiert, das betrifft dich eigentlich meistens dann gar nicht. Ja, da bist du dann einfach nicht mehr für zuständig. Das heißt, das kann halt eben dann einfließen und werden halt dann eben, ja, Konsequenzen daraus gezogen. Oder es wird halt eben nur ein Bericht geschrieben für die hohe Politik und die Politik kann diesen Bericht dann auch ignorieren. Ja, oder kann verlangen, dass halt weitere Berichte geschrieben werden. Also all deine tolle Field Agent Arbeit muss nicht unbedingt das Ergebnis haben, was man sich da immer wünscht. Ja. Dann kann man eben als Auswärter arbeiten beim Geheimdienst. Also du kriegst eben auf deinen Schreibtisch halt eben dann diese Rohdaten rein und so und die Berichte rein. Raw Intelligence und musst auf der Basis dann eben halt so eine Art Report schreiben. Du sollst das Ganze halt eben dann auswerten, weiter nach oben leiten, die Informationen. Ja, und das betrifft dann dich auch nicht mehr unbedingt, was dann letztendlich mit diesen Informationen so gemacht wird. Also es wäre natürlich dann ist natürlich dann ungenügend, ja, dass man jetzt einfach so sagt, okay, die Geheimdienstler, die da irgendwo arbeiten, die werden schon, die können schon ihren Job und so, und die werden schon alles richten und so. Der Bürger braucht da eigentlich sich gar nicht großartig da irgendwie reinlesen und so. So einfach ist es nicht. Ja, das heißt, man kann natürlich, wenn man denn so gewillt ist, hier praktisch Berge an Literatur auswerten, ja, aus den letzten 120, 150 Jahren oder noch länger. Diese ganze Literatur auswerten, die beste Literatur, die jemals gemacht wurde, von Geheimdienstlern beziehungsweise über Geheimdienstler und Geheimoperationen. Es gibt ja so viele moderne Geheimdienste. Ja, und manche sind natürlich dann irgendwann untergegangen, zusammen mit dem Land, ja, zu dem sie gehörten. Bei manchen sind halt eben sehr viele Sachen durchgesickert. Wir haben mal mehr, mal weniger Akten. Und es ging auch einiges schief an Operationen. Das heißt, wir können halt eben dann an Daten rankommen und auch eben an Methodiken rankommen, die eigentlich nie hätten öffentlich werden sollen. Ja, und dann ist es eben auch möglich, dass du halt dann in der besten Literatur, die jemals gemacht wurde, dass du halt bestimmte Dinge miteinander kombinierst, dass du halt eben dieses Puzzle zusammensetzt und so kriegst du halt immer mehr und mehr raus, wie halt hohe Geheimdienstler denken. Ja, jetzt nicht unbedingt so der Standard, Agent im Dienste eines Staates. Also, das heißt, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Oder keine greifbare Möglichkeit hier, das noch besser zu lernen. Ja, also selbst wenn jetzt jemand da draußen irgendwie für einen staatlichen Dienst arbeitet, müsste derjenige auch nochmal Berge an der besten Fachliteratur wälzen, um halt einfach über den Tellerrand zu gucken. Ja, und aus meiner Perspektive, ich kann mich halt eben dann meiner Kernaufgabe widmen, voll und ganz. Ich muss jetzt nicht irgendwie den halben Tag oder den lieben langen Tag irgendwelche Linksextremisten da beobachten oder irgendwelche radikalen Muslime beobachten oder Neonazis beobachten. Und ich muss jetzt auch nicht in irgendeinem anderen Land hier mit irgendeiner halbgaren Tarnung arbeiten und dann hier irgendwelche bei Dinnerpartys oder so irgendwelche Leute anbahnen und so, die man vielleicht gewinnen kann als Informationsquellen. Das heißt, ich kann mich halt eben dann voll und ganz auf die wichtige Aufgabe konzentrieren. Ja, das heißt, die Methodiken aufzudecken, die Netzwerke und halt eben dann auch die konkreten Operationen aufzudecken. Wer das sonst nicht wirklich macht, der ist nicht unbedingt, der sollte für sie unbedingt nicht die Anlaufstelle sein für solche Themen. Also gerade wenn es halt dann um Dinge geht, die uns jetzt halt direkt berühren. Ja, was steckt wirklich hinter der Klimaforschung? Wie ist die Elite aufgebaut? Wer hat wirklich welche Befehlsgewalt? Wie haben die sich entwickelt? Wie viel in der politischen Sphäre ist unter Kontrolle von halt sehr, sehr, ja, fiesen Netzwerken? Was ist von den Russen zu halten? Was ist von den Chinesen zu halten? Was ist von diesem und jedem zu halten? Also, wenn es um solche Themen geht, ja, vor allem die halt eben die Imperien, die Spionage berühren, da sollten sie halt wirklich dann verlangen von dem jeweiligen Influencer, dem sie dazuhören, sollen sie von dem auch wirklich verlangen, dass der halt tatsächlich sich die ganze Arbeit gemacht hat, dass er auch wirklich weiß, wovon er spricht. Ja, es geht beim geheimdienstlichen Denken halt immer darum, zu erfahren, wie Dinge tatsächlich sind. Ja, es darf nicht darum gehen, Dinge so zu sehen, wie man sie gerne hätte, oder so, dass sie in ideologische oder religiöse Denkmuster passen. Ja, das heißt, wir lernen von den Gewinnern. Ja, die mächtigsten Kreise der Welt. Wir lernen bitte nicht da draußen von den Verlierern, nämlich den gewöhnlichen Bürgern. Das heißt, normale Bürger ziehen immer den Kürzeren, egal wie sehr sie sich abmühen, denn die normalen Bürger wählen halt Politiker, die sie nicht richtig überprüft haben, geben Unterstützung an Aktivisten, die sie nicht richtig überprüft haben, sie kaufen von Firmen, die sie nicht richtig überprüft haben, sie ziehen in Kriege, deren Hintergrund sie nicht richtig überprüft haben und sie gehen Beziehungen und Freundschaften ein mit Personen, die sie nicht richtig überprüft haben. Tja, gerade für Britannien, also für das britische Kolonialreich und für die USA und auch die übergreifenden gemeinsamen Strukturen an der Spitze, also für die Angloamerikaner, das Geheimnis des Erfolges war zum Großteil eben diese geheimdienstliche Kompetenz. Das ist eigentlich das, was den Unterschied eben gemacht hatte. Sie konnten ihre eigenen Formationen besser schützen, und sie konnten die Informationen anderer Länder besser abgreifen. Und ich habe dann auch in meinem Handbuch, in meinem Ratgeber, ja, um sich persönlich weiterzuentwickeln, Habe ich auch ein Kapitel drin, das heißt dann von den Verlierern lernen. Also man kann nicht nur von den Gewinnern lernen, sondern man kann eben auch von den Verlierern lernen. Man kann alle möglichen Miseren hier auseinanderziehen und eben analysieren und genau festhalten, warum ist das schiefgelaufen für die jeweilige Person. Ja, warum konnte der halt eben das Unheil nicht erkennen rechtzeitig? Und was fehlte der Person, um erfolgreich zu sein? Und wie wäre das gelaufen, wenn diese Person halt eben dann besseres Denken gehabt hätte? Also gerade so geheimdienstliches Denken. Also ich habe dann so ein paar verschiedene fiktive Personen halt eben da geschaffen, natürlich angelehnt an reale Personen und Ereignisse. Also da haben wir zum Beispiel hier, da haben wir hier Nationalisten Norbert, ja, das heißt, der ist halt total auf den rechten Trip gekommen und landet in diesen Chatgruppen. Es wird halt immer militanter. Er hat dann auch halt so neben seinen Legalwaffen hat er auch illegale Waffen und beschafft sich dann konzentrierte Säuren als Grundzutaten für Sprengstoff. Das heißt, er wird halt generell wegen der Weltsituation immer panischer. Das heißt, alles in Deutschland geht vor die Hunde. Es weckt halt einfach seinen Kriegerinstinkt, ja, Kampfinstinkt. Und er gerät halt eben tiefer in diese Netzwerke mit rein und so. Und die Pläne der Gruppe werden halt immer hochtrabender. Und sie glauben dann eben in dieser rechten Gruppe, sie haben dann Putin hinter sich oder sie hätten Donald Trump hinter sich. Je mehr halt eben Nationalisten Norbert in diese Richtung geht, umso paranoider wird er auch, ja, weil er einfach dann sich immer mehr strafbar macht. Ja. Und irgendwann kommen dann die bewaffneten Polizisten, das SEK und klingeln Sturm und dann geht halt eben dann alles in die Brüche für Nationalisten Norbert. Also er muss natürlich einen Anwalt konsultieren, aber es gibt halt eben dann die Abschriften von den Gesprächen, die belauscht wurden über halt Wanzen und so und halt auch halt Spitzel in der Szene, die Mikrofone mit sich trugen und so, Abhörgeräte. Das heißt, es wird halt eben dann alles schön sauber aufgelistet von der Regierung, das ganze belastende Material. Und seltsamerweise merkt dann hier Nationalisten Norbert, also alle möglichen Gespräche, an die er sich erinnern kann. Also Gespräche, wo er eigentlich eher beschwichtigt hat und wo halt Dinge gesagt wurden, die ihn eher entlassen. Komischerweise tauchen diese Gespräche nicht in den Akten auf. Ja? Das heißt, auf Nachfrage heißt dann vom Staat, also ja, an dem Tag haben wir gerade keine Aufnahme gemacht oder bei dem Meeting schien es zu gefährlich, halt ein Aufnahmegerät mitzunehmen oder die Technik hat versagt. Also das heißt, er ist halt ziemlich, ziemlich im Eimer. Wenn er Nationalisten Norbert dann irgendwie noch aus schierer Panik wenn die Polizei kam, wenn er dann noch irgendwie versucht hat, in Richtung Polizei zu schießen, dann ist sein Leben sowieso vorbei. Der Anwalt sagt dem, du musst dich schuldig bekennen, umfangreich aussagen, vielleicht kommst du dann irgendwann nochmal in deinem Leben hier aus dem Knast raus. Ja, und dann im Laufe der Zeit oder liest halt dann Norbert immer mehr und mehr Akten aus dem Ermittlungsverfahren und stellt eben dann fest, dass die Gruppe eben nicht das war, was er sich vorgestellt hat. Also das heißt, da waren Leute drin, die Spitzel waren, Leute sind, die sofort eingeknickt sind, ihre Kameraden da verraten hatten und einfach dann, ja, so richtige Lowlifes, also Leute, die halt einfach dann ihr Leben lang ihre Mitmenschen ausgebeutet haben und also richtig fiese Nummern sind, ja, und die sich dann einfach hier aufführten wie die großen Megapatrioten. Ja, und wie hätte halt so Hans Dampf, Mr. Nationalisten Norbert, wie hätte er halt das alles verhindern können? Also wenn er einfach ein geheimdienstliches Denken drauf gehabt hätte, dann hätte er sich halt vorsichtig halt eben hier bewegt in der Szene, hätte halt immer Protokoll geführt, mit wem hat er gesprochen, wie, wann, wo, auch in der realen Welt und so und was ist ihm da besonders aufgefallen? Er hätte halt eben dann versucht, mehr Informationen rauszukriegen, halt auch durch Gespräche oder durch irgendwelche Daten und so über die anderen Leute in dem Netzwerk. Wenn er halt dann irgendwann aufgelistet hat, okay, es gibt zu viele komische Leute mit zu vielen Risikofaktoren, dann hätte er sich eben da aus dieser Gruppe eben dann rausbewegt. Und das Schlimmste, was ihm dann hätte passieren können, ist, dass er als Zeuge befragt wird, ja, wenn andere verhaftet werden. Und dann könnte halt Norbert auf seine Liste, auf seine Akten da zurückgreifen, seine Datenbank, die er da angelegt hat, und könnte sagen, okay, über seinen Anwalt macht er halt so die minimale Aussage, er hatte diesen und jenen Kontakt und das war's. Ja, das heißt, hat halt eben noch, wenn er sich mal mit irgendjemandem getroffen hat im realen Leben, hat dann immer noch die Rechnungen von der Tankstelle oder von dem Restaurant, wo man gegessen hat, der und kann eben dann alles so nachweisen. Und somit ist halt Norbert aus dem Schneider. Ja. Aber dann habe ich hier so einen, habe ich hier den Mr. Nice Guy. Ja, das heißt, Mr. Nice Guy hatte zwar eine halt normale Kindheit und geriet nie in Probleme, war aber auch nie der große Casanova und irgendwann, ja, wo er dann Geld angespart hat und so und ja, gerät an die falsche Frau, die ihn nach Strich und Faden ausnehmen will. Sie wird schwanger von ihm und das Ganze endet halt damit, dass es ihn eine Stange Geld kostet. Und hätte Mr. Nice Guy eben ein professionelles Denken gehabt, hätte er die ganzen Warnzeichen richtig gelesen vorher und hätte sich niemals auf diese Dame da eben eingelassen. Dann habe ich hier Truther Tom. Ja, Truther Tom hat halt so eine typische Aktivistenkarriere in den Verschwörungsmedien oder alternativen Medien. Das heißt, er kommt immer mehr in Schwierigkeiten und irgendwann wird er dann rekrutiert vom Verfassungsschutz. Das heißt, er bekommt also dann hier Schutz gegen diese ganzen Strafverfahren, die gegen ihn laufen, ja, weil er halt eben alles Mögliche da getrieben hat. Ja, und der Verfassungsschutz hat ihn halt ausgeleuchtet und die wissen, könnten ihn halt total platt machen, aber man rekrutiert ihn. Ja, er kommt dann bei seinen Gerichtsverfahren milde davon und so, aber irgendwann fliegt es halt in der Szene auf. Ja, das heißt, er ist dann in der Szene vollkommen diskreditiert, die wollen alle am liebsten ihn verprügeln. Er hat keinen Wert mehr für den Verfassungsschutz, also steht er vor dem Nichts. Ja, der Verfassungsschutz sagt, wir schalten dich ab, ja, als Spitzel. Sayonara und dann steht halt eben Truther Tom richtig blöd da. Er kann nie wieder in der Szene irgendwie Fuß fassen, weil er halt eben verschrien ist als Verräter. Seine Spitzelkarriere ist beendet und er kann auch nicht mehr einfach so im normalen Leben, im Mainstream halt eben Fuß fassen, sich eine gewöhnliche Existenz aufbauen, weil er halt eben so viel krasses Zeug geredet hat in seiner Truther-Karriere. Ja, dann haben wir. Dann habe ich halt hier so Leute, also Leute aus der Businesswelt, die halt komplett abgezockt werden. Oder ich habe hier Politiker Paul, ja, der gehört einer rechten Partei an und er genießt es halt, wenn er eingeladen wird nach Russland in diese Luxushotels und so. Aber er wird halt total eingewickelt, professionell eingewickelt. Ja, das heißt, das fängt halt eben dann an mit er ist in einem Luxushotel bei so einer Russenkonferenz, ja, hier auf russischem Territorium. Bei der Konferenz flirtet er halt mit auch so einer Deutschen anscheinend, ja, und die beiden landen im Bett in ihrem Zimmer. Das wird alles dann fotografiert und gefilmt. Und gegen Ende der Konferenz wird halt eben dann dieser deutsche Politiker halt eben dann zum vertraulichen Gespräch gebeten mit so einem Russen, der eben dann halt diese Fotos zeigt von versteckten Kameras und sagt, ja, man habe diese Frau halt eben da halt eben verfolgen wollen und damit man sehen kann, ob man ihr trauen kann und man weiß nicht so recht. Man will also nicht quasi von vornherein jetzt hier auf diesen deutschen Politiker zugehen und sagen, wir haben dich in der Hand mit diesen Fotos, sondern das macht man schrittweise. Ja, und man gibt dann halt dem deutschen Politiker halt eben dann Geld für die Reise noch und so. Ja, und lässt ihn wieder nach Hause, fühlt sich da in guten Händen bei den Russen. Und dann irgendwann heißt es, auch in einem vertraulichen Gespräch hier zwischen den Russen und diesem deutschen Politiker, heißt es dann, hey, pass mal auf, da gibt es einen Typen aus deinen alten Tagen. Ja, das war halt aus der Neonazi-Szene noch, die Jugendsünden, aber es gibt jemanden halt eben von damals, der kann sich an dich genau erinnern, hat auch irgendwie noch ein paar Fotos und das könnte ein Problem werden, aber sagen die Russen, wir halten diesen Typen, wir bearbeiten diesen Typen, dass der stillhält. Ja, und das ist halt einfach so eine Sache, die wir hier für dich machen, heißt es dann. Und ja, und dieser Politiker macht halt eben dann, wo er kann, Werbung für die Russen und für seine Partnerschaft mit den Russen, aber irgendwann wird halt eben dieser deutsche Politiker dann angesprochen von zwei Amerikanern, die sagen, sie arbeiten halt für die amerikanische Botschaft hier, ja. Und die klatschen alles auf den Tisch und sagen ihm, wir wissen alles, ja, wir wissen alles, was praktisch alles, wie du dich verraten, also wie du halt dich da auf die Russen eingelassen hast. Straftatbestände noch und nöcher. Ja, du kannst jetzt den Schaden wieder gut machen, wenn du für die Amerikaner jetzt arbeitest und die Russen aushorchst. So, und dann macht der Politiker das eine Weile lang, aber das kriegen die Russen dann irgendwann spitz. Ja, weil es gibt irgendeinen Maulwurf in der CIA oder sowas. Ja, dann Überläufer und dann überlegen die Russen, was machen wir jetzt mit dem? Ja, und wird halt dann entschieden, wir beseitigen den, wir bringen den um die Ecke. Das heißt, wir vergiften den und der wird halt eben dann krebskrank oder er wird, kriegt einen Herzinfarkt oder sowas. Und dann räumen die den aus dem Weg. Ja, und das war's dann. Und wie hätte es stattdessen ablaufen können? Ja, das heißt, ja, das kann ich dann eben dann auch schildern, wenn halt eben dieser deutsche Politiker halt eben dann wesentlich besseres Denken drauf gehabt hätte, ein geheimdienstliches Denken, dann hätte er sich da gar nicht erst so drauf eingelassen. Da habe ich so ein Beispiel hier. Ein Ukrainer wohnt ziemlich weit recht im Osten hier in der Ukraine und hatte dann trotz der Eroberung der Krim 2014 mit seiner Familie keine richtigen Fluchtpläne eigentlich. Das heißt, die waren so unvorbereitet, als dann die große Invasion kam die kommen halt einfach, die flüchten zu spät, der Mann kommt nicht mehr über die Grenze und ja, die Familie sitzt dann in Polen, er ist in der Ukraine, meldet sich zum Militärdienst und stirbt dann. Ja, weil er einfach nicht genügend professionelles Denken hatte, um sich rechtzeitig auf die Situation einzustellen und die Russen besser einzuschätzen. Also es sind lauter so konkrete Beispiele, die ich da nenne, ja, wie man halt eben in Teufelsküche geraten kann oder einfach sein Leben ruinieren kann, weil man nicht professionell denkt. Dann habe ich hier in meinem Handbuch eben eine Erklärung zu diesen drei wesentlichen Kategorien von Menschen. Ja, also wir haben diese drei Kategorien, ja, die im Wesentlichen stabilen Menschen, dann die im Wesentlichen dysfunktionalen Menschen und dann haben wir noch die im Wesentlichen bösartigen und gefährlichen Menschen. Und die erste Kategorie davon ist die weitaus größte und diverseste. Also jemand, der halt einigermaßen stabil ist, kann natürlich von schweren Schicksalsschlägen getroffen werden und oder durch schlechte Entscheidungen abrutschen in die zweite Kategorie der Dysfunktionalen. Einigermaßen stabile Menschen tragen ja häufig gewisse Risikofaktoren mit sich herum. Auch genetische Faktoren bestimmen, wie gut oder schlecht jemand fertig wird mit einer problematischen Kindheit. Stabile Menschen werden auch immer wieder durch Gelegenheiten dazu verlockt, bösartige Entscheidungen zu treffen. Oder manchmal gibt es auch eben dann große Veränderungen. Also zum Beispiel, es kommt ein neues Regime, die Nazis oder die Kommunisten in China und so. Und dieses ganze bösartige Wesen der neuen Herrscher, dieses bösartige Wesen färbt eben sehr stark auf die gewöhnlichen Menschen ab. Also teilweise ist es wirklich auch wie in China notwendig, dass du für dein eigenes Überleben, dass du halt Mitmenschen denunzierst und halt eben Korruption nutzt und oder dass du irgendwie für die Partei dann hier die lokalen Leute ausnimmst und so. Also das geht's natürlich dann auch. Und dann die Dysfunktionalen, ja, also diese Leute sind vereinfacht gesagt nicht in der Lage, bestimmte halt Standards zu erfüllen im Hinblick auf die tägliche Leistung, die verlangt wird, um eine herkömmliche Existenz zu führen. Also das kann alles Mögliche sein: schwerer Alkoholismus, Drogen, Depressionen, emotionale Instabilität, Schizophrenie und so weiter. Auch dysfunktionale Personen können halt irgendwann stabil werden, wechseln quasi die Kategorie. Und dann die dritte Kategorie an Menschen fällt in das Spektrum der gefährlichen Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus, Psychopathie und Paranoia. Es gibt keine Heilmethoden dafür in dem Sinne. Dann gibt es auch diejenigen, die sowohl der zweiten Kategorie als auch der dritten Kategorie gleichzeitig angehören. Also es sind halt einerseits dysfunktional und bösartig. Also man darf hier als stabile Person nicht automatisch davon ausgehen, dass die Dysfunktionalen einfach die Opferrolle innehaben und im Kern moralisch sind. Das ist nicht automatisch immer so der Fall. In unseren westlichen Gesellschaften wird uns ja Gleichförmigkeit bereits in jungen Jahren eingedrillt. Dies macht es zu einer gewissen Herausforderung einzuschätzen, zu welcher dieser groben Kategorien jemand gehört. Ja, das heißt, praktisch alle können gleich aussehen. Ja, jemand, der wirklich stabil ist, oder dann kommt jemand, der ist total bösartig, aber er weiß halt genau, wie er eben diese Norm vorgaukelt. Oder es ist jemand, der halt sehr dysfunktional ist, der das aber halt irgendwie noch verbergen kann. Ja, dysfunktional kann ja auch heißen, jemand geht täglich zur Arbeit und zahlt seine Rechnungen, aber in anderen Bereichen des Lebens ist er halt dann nicht komplett oder sehr, sehr stark dysfunktional. Also das heißt, wir sind verleitet dazu, also wir haben natürlich auch, also als stabile oder einigermaßen stabile Personen, sind wir natürlich konfrontiert mit einem langweiligen Alltag im Beruf und stressigen Alltag im Beruf. Das heißt, die meisten Stunden des Lebens sind halt nicht sonderlich angenehm. Und wegen dieser Gleichförmigkeit in der Gesellschaft und auch wegen den halt Problemen unter den Stabilen in der Gesellschaft, deswegen wirken viele aus dieser stabilen Kategorie halt irgendwie ein bisschen leblos und langweilig. Und das machen sich dann vor allem die Bösartigen zunutze, indem sie halt einfach den Eindruck erwecken, sie seien irgendwie die Allertollsten und Allerbesten und die Allerspannendsten. Ja, also das ist leider so, wenn man irgendwie meint, man habe mal jemanden gefunden, der irgendwie halt ja lebendiger wirkt und mitreißender wirkt und visionärer wirkt, inspirierend wirkt, solche Leute sind einfach relativ häufig dann, entpuppen sich als bösartig. Ja, also mit solchen Enttäuschungen muss man natürlich dann auch leben. Also das heißt, idealerweise findest du dann Menschen da draußen, die nicht leblos und tranig sind, nicht dysfunktional und nicht bösartig. Und genau solche Figuren sind ja typische populäre Filme und TV-Serien. Also Heldenfiguren wie Luke Skywalker oder Han Solo aus Star Wars haben Makel oder Selbstzweifel, die moralischen Herausforderungen meistern zu können, aber am Ende kämpfen sie erfolgreich für das Gute. Han Solo ist ein gesetzloser Schmuggler, dem es nur um Geld geht und seine persönliche Freiheit. Aber er schließt sich dann doch noch der Rebellion gegen das Imperium an. Luke Skywalker befürchtet, seine Ausbildung zum Jedi-Ritter könnte dazu führen, dass er auf der dunklen Seite der Macht endet. Aragorn aus Herr der Ringe ist getrieben von Erinnerungen an seinen Vorfahren, der Saurons Ring nicht vernichtete, sondern von jedem vereinnahmt wurde. Also das sind halt eben dann diese Heldenfiguren, die wir alle so mögen. Ja, die haben ihre Schwächen, die haben auch ihre Unsicherheiten und so. Aber sie sind weder langweilig, noch sind sie bösartig, noch sind sie dysfunktional. Und die Oberschicht eines mächtigen Landes oder einer Region ist in aller Regel bösartig. Sie möchte vermeiden, dass ihre Machtstellung beschädigt oder gar zerstört wird durch zu viele Bürger, die stabil und heldenhaft sind und inspirierend sind. Die gesellschaftliche Klasse der Stabilen soll nur so stabil sein wie nötig, um Steuereinnahmen zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Je mehr Schwächen die Stabilen haben, umso weniger Heldentum gibt es. Eine gewisse Zahl an heldenhaften Bürgern wird auch benötigt für Aufgaben im Militär, Geheimdiensten, Feuerwehrleute und so. Genauso rekrutiert die Oberschicht neue Leute aus der Kategorie der Bösartigen. Die meisten Bösartigen und Dysfunktionalen in der Bevölkerung lässt man in einem gewissen Rahmen einfach vor sich hinleben. Die Polizei, Staatsanwaltschaften, Ärzte und Therapeuten sollen dafür sorgen, dass alles nicht zu sehr ins Chaos abdriftet, aber hauptsächlich erfüllen die Bösartigen und Dysfunktionalen die Aufgabe, die stabilen Leute zu beschäftigen und zu schwächen. Nach dem Prinzip via negativa muss man also primär erstmal die Bösartigen in seinem Umfeld identifizieren und man muss diese bösartigen Leute identifizieren und vermeiden. Auf die Dysfunktionalen sollte man sich nur dann einlassen, wenn man recht gut einschätzen kann, worauf man sich einlässt und wenn man einen Beitrag leisten kann, den jetzt, was ich, Therapeuten oder Tabletten nicht abdecken können. Also bevor man sich irgendwelchen hochtrabenden Ideen und Organisationen anschließt, um die Welt zu retten, gilt es, seine eigene Stabilität und Bildung zu erhöhen und sich mit möglichst produktiven Menschen zu umgeben. Das Tolerieren oder gar Bewundern von Bösartigkeit wird in der politischen und oft auch religiösen Sphäre meistens als Mittel zum Zweck, als alternativlose Notwendigkeit vermarktet, aber die Geschichte zeigte deutlich, dass Narzissmus und Psychopathie nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten. Wer in Deutschland in den 1920ern, 1930ern Befürworter einer rechten Regierungsform war, hätte unbedingt darauf achten müssen, dass nicht gerade solche Führungsfiguren sich etablieren, die bereit waren zum totalen Staatskult, Holocaust, Überfälle auf andere Länder. Im Ostblock gab es einige, die sich vom Sozialismus viel versprachen, aber es eskalierte alles zu einer Horrorschau. Profis sind geschult darin, Menschen möglichst schnell, möglichst korrekt einzuschätzen. Dafür sind aber Training notwendig, ein gründliches Vorgehen und selbst dann werden auch immer wieder mal von Profis Dinge übersehen. Menschen, die politisch aktiv werden, stürzen sich in aller Regel unvorbereitet in gefährliche Abenteuer und merken zwar nach einer Weile, welche ernsten Probleme innerhalb der Szene oder Organisation vorherrschen, aber eine Kombination aus Wunschdenken und Furcht führt dazu, dass sie bei der Ideologie und der Szene verbleiben. spricht man über hochproblematische Szenegrößen und das allgegenwärtige Problem der Infiltration durch Spionage, denken Szeneangehörige im Alles-oder-Nichts-Modus bzw. in Schwarz und Weiß. Entweder hält man zu der Szene oder es sei alles hoffnungslos. Entweder man bleibt dabei oder die Feinde werden gewinnen. Ja, wir Menschen haben nun mal den Drang, zu einer Gruppe dazuzugehören, vornehmlich einer, die Aufnahmebedingungen stellt, sodass nicht jeder Mitglied werden kann. Ich beschreibe dann auch hier den Fall Viktor Ostrowski. Der wurde einst vom israelischen Geheimdienst Mossad rekrutiert und ausgebildet, verließ die Organisation dann im Streit, veröffentlichte das Buch By Way of Deception. Und Ostrowski ist ein sehr plakatives, extremes Beispiel dafür, ja, wie wählerisch Profis sind. Ja, das heißt, man hat nicht nur ihn durchleuchtet, man hat seine Eltern durchleuchtet, man hat seine Großeltern durchleuchtet und die dienten alle schon in irgendeiner Form hier entweder den Vorläuferstrukturen von Israel oder halt den Kanadiern, dem kanadischen Militär, also auch halt natürlich dann dem Anglo-Adel und so. Und Viktor war dann praktisch in der dritten Generation. Also das ist wie so eine Art Social Credit System, wenn halt eben die eine Person sich schon verdient gemacht hat fürs Imperium und so und dann die nächste Generation sich verdient gemacht hat und so, dann kann man eben dann in der dritten Generation auch hier ein gewisses Vertrauen hegen. Also Profis lassen sich Zeit. Das ist nicht so wie im gewöhnlichen politischen Aktivismus oder sowas, dass da Leute halt super schnell da irgendwie zueinander kommen oder man stellt eine Gruppe zusammen und hat dann sofort hier die Leute an der Hand und so und wählt die gar nicht richtig aus. Also das heißt, irgendwann wurde er angesprochen, Mr. Ostrowski, es hieß, der Computer hat deinen Namen ausgespuckt, also das heißt, du bist in der engeren Auswahl. Halt für den Mossad. Engere Auswahl hieß, er war einer von 5000 Leuten. Und von diesen 5000 Leuten werden dann letztendlich nur 15 genommen und auf die richtige Akademie geschickt. Also der Mossad ist recht klein, ja, falls sie es nicht eh schon denken konnten. Und in der Ausbildung sagte man diesen 15 Leuten dann, wir werden jeden aussortieren, von dem wir nicht wirklich richtig überzeugt sind. Ja, wenn wir 10 Leute von 15 aussortieren, dann sortieren wir die halt aus. Wenn wir alle aussortieren, wenn wir von keinem hier überzeugt sind, dann sortieren wir alle aus. Dann haben wir halt dieses Jahr niemanden. Ist dann halt einfach so. Ja, und dann wird halt eben dann, beschreibe ich halt eben dann, wie ihm dieses geheimdienstliche Denken halt eben dann eingetrichtert wurde. Also das war irgendwann so normal wie das Lernen von Autofahren. Das heißt, wie schätze ich andere Leute ein, wie rede ich mit anderen Leuten, um an Informationen zu gelangen, um Vertrauen zu erwecken und so, und erkenne ich, dass jemand anders versucht, mich einzuwickeln. Das war wirklich ein unglaublicher Drill. Ja, und das ist das Wesentliche auch an seiner Ausbildung. Also er musste natürlich dann lernen, wie man Bericht schreibt richtig. Er musste lernen, wie man halt Verfolge abschüttelt und schaut, dass man halt eben nicht verfolgt wird. Halt im Kampf musste er geschult sein und so. Ja, aber das meiste ist eigentlich tatsächlich dann hier der Umgang mit anderen Menschen. Ja, und das saubere Planen von der Operation und eben die Auswertung von Informationen. Es heißt dann auch noch, nur 2-4% aller gesammelten Informationen des Mossad stammen von richtiger Spionage durch Agenten auf gefährlicher Mission. Der Rest wird beschafft durch öffentlich zugängliche Quellen, elektronischen Abhöraktionen und ein Netzwerk aus Kontaktpersonen. Also, und ich vergleiche eben dann hier das Training und das Denken von dem Agenten Viktor Ostrowski. Das vergleiche ich halt mit den typischen politischen Aktivisten, die wir sehen. Ja, und es gibt ja einige Aktivisten, die dann große Risiken eingehen und große Sprünge machen wollen und so. Und das geht halt meistens dann immer, also richtig, richtig brutal schief. Ja, weil es gibt halt unglaubliche Unterschiede, ja, zwischen einem Profi und gewöhnlichen Aktivisten. Also die Aktivisten wählen ja einander nach übereinstimmender ideologischer Gesinnung aus und entwickeln unangemessenes Vertrauen und Sympathien füreinander. Bei vielen politischen Gruppierungen gibt es außer Gesinnungsprüfungen für neue Mitglieder gar keine weitergehenden Überprüfungen. Also was zählt, ist halt möglichst schnell die Mitgliederzahl und deren Aktivitäten zu steigern. Es ist oftmals sogar eine richtig gehende Negativauslese, weil man gerade leichtgläubigere Personen einfacher rekrutieren und zu Aktivitäten animieren kann. Es stimmt übrigens nicht, dass Menschen, die auf politischen Extremismus oder auf eine gewöhnliche Sekte hereinfallen, eher dumm seien und Persönlichkeitsdefizite aufweisen. Ob jemand in die Falle läuft und sich einwickeln und radikalisieren lässt, hängt eher davon ab, wie gut derjenige trainiert ist im Sicherheitsdenken. Also dann hier so ein paar aktuellere Beispiele. Ja. Bei diesem Fiasko am US-Kapitol, wo Demonstranten das Gebäude stürmten, da waren Gruppen beteiligt wie die Oath Keepers, deren Anführer Rhodes sich als ziemlich durchgeknallt entpuppte. Dann waren dabei die Proud Boys, deren Anführer Enrique Tarrio früher ein Informant der Polizeibehörde war. Ein wichtiger Organisator der Stop the Steal-Kampagne namens Ali Alexander ist nun in einen Skandal verwickelt, weil er anscheinend männliche Teenager per Handy angebaggert hatte für Sex, also Minderjährige, ne, angebaggert hat. Ali Alexander stand wiederum in Kontakt mit Roger Stone, der in der Vergangenheit für schmutzige Tricks zugunsten der Republican Party verantwortlich war. Stone arbeitete für den Verschwörungsinfluencer Alex Jones, der ein Millionenpublikum hat, sich aber als mental instabiler und richtiggehend bösartiger Mensch herausgestellt hat. Stone kam in juristische Schwierigkeiten, weil er möglicherweise koordiniert hatte zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und dem WikiLeaks-Chef Julian Assange, der zu einem günstigen Zeitpunkt für die Republicans eine Veröffentlichung machte. Julian Assange wiederum hatte in den 1990er Jahren für die australische Polizei als externer Berater gearbeitet, um sich ein mildes Urteil zu verdienen für seine vorhergehenden schwerwiegenden Hackerverbrechen. Angeblich half er dabei, Pädophile online zu jagen. Ob er, wie so viele andere Hackeraktivisten, längerfristig als Spitzel rekrutiert wurde und andere Hacker verriet, ist eine Frage, die sich jeder Profi standardmäßig stellen muss. Assange lernte den Deutschen Daniel Berg kennen aus der Szene und gemeinsam formte man die Organisation WikiLeaks, ohne dass sie sich wirklich gegenseitig richtig kannten. Ihnen genügte die gemeinsame Gesinnung und man nahm es auf sich, heikle Dokumente zu veröffentlichen, die man oftmals gar nicht wirklich einschätzen konnte, weil ihnen die Expertise fehlte und die Manpower. Man ging aufs Ganze mit dem Leak von Datenbanken aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg sowie geheimer diplomatischer Kommunikation von Botschaften. Eigentlich sollten nur zensierte Dokumente online stehen, aber durch einen organisatorischen Fehler bekam die Öffentlichkeit Zugriff auf die Originalversion. Die Quelle von WikiLeaks war ein junger US-Soldat namens Bradley Manning, der in der Hackerszene verkehrte. Dieser Bradley Manning vertraute sich einem anderen Hackeraktivisten namens Adrian Lamo an, der anscheinend für ein Sicherheitsprojekt der Regierung arbeitete und prompt den Vorfall den Behörden meldete. Also das heißt, wir haben hier so einen Pulk an teilweise richtig prominenten Aktivisten und Figuren, einer schlimmer als der andere oder amateurhafter als der andere, einer verdächtiger als der andere, irgendwie hängen die dann miteinander zusammen, die kennen sich gar nicht wirklich so richtig. Und diese schrulligen Aktivisten, denen sollen wir dann trauen, also denen sollen wir dann hier Geld geben und Aufmerksamkeit, weil die angeblich dann uns irgendwie retten werden oder irgendwelche Verbesserungen herbeiführen sollen. Ja, das heißt, es muss Standard sein für jemanden. Ja, wenn dann plötzlich jemand auftaucht wie Assange oder wenn jetzt jemand auftaucht wie Ali Alexander oder wenn plötzlich dieser Roger Stone aus der Versenkung kommt oder irgendwelche in anderen Gruppen, Proud Boys, Oath Keepers und so. Das heißt, jeder, der irgendwie professionell denkt, muss halt von vornherein erstmal misstrauisch sein und allem, also das einfach mal durchleuchten, ja, und die Warnzeichen zur Kenntnis nehmen und einfach dann immer weiter gucken. Also es darf keinen ungerechtfertigten Vertrauensvorschuss geben, ja, sondern Vertrauen muss sich da draußen halt jemand überhaupt erstmal erarbeiten über einen längeren Zeitraum. So machen das ja die Profis, das heißt, die geben dir auch erstmal keinen richtigen Vertrauensvorschuss, sondern sie prüfen halt, ob du halt für sie zuverlässig bist. Also und dann dann spreche ich in diesem Handbuch über das Thema Intelligenzquotient, ja. Also das heißt, der durchschnittliche Intelligenzquotient, ja, vereinfacht dargestellt, liegt bei einem Wert von 100. Und die allermeisten Menschen fallen in die Kategorie, die sich um den Wert von 100 herum bewegt. Dann gibt es eine große Gruppe an Menschen, die in die nächst untere Kategorie fallen. Darunter gibt es dann noch Leute, die fast schon geistig minder bemittelt sind. Also es geht dann runter bis so zu dem Wert von 70. Ja, und ab dann wärst du schon geistig minder bemittelt. Oberhalb des Wertes von 100 ist eine recht große Gruppe, vielleicht so ein Viertel der Menschen, die etwas überdurchschnittlich intelligent ist, aber nicht allzu weit entfernt vom Mittelwert 100. Darüber gibt es dann die rund 10% der Menschen, die sich deutlicher vom Mittelwert abheben. Alles darüber ab 130, oder also ab 130, da haben wir es dann mit Leuten zu tun, das entspricht bestenfalls 2% der Bevölkerung. Und dann noch eine Generation oben drüber, da reden wir von 0,0 irgendwas Prozent der Bevölkerung. So, jetzt kann man sich vorstellen, im Bereich, also im Intelligenzbereich ab 130, ungefähr ab 130 passierten und passieren die wichtigsten Dinge in den Imperien. Also wenn es darum geht, halt die wichtigsten Programme zu entwickeln und Operationen zu entwickeln, Technologien dann zu entwickeln und so, da willst du eben dann die ein Imperium will halt eben dann die sehr, sehr, sehr intelligenten Leute dafür haben. Also selbst wenn die Hochadeligen und andere hier Herrscher, selbst wenn die jetzt nicht unbedingt durchgehend auf diesem Niveau waren, IQ ab 130, so konnten sie immerzu hochbegabte Talente in der Bevölkerung finden, rekrutieren, ausbilden und kontrollieren. Ja, das heißt, das wäre mal wirklich eine ausführliche Forschung wert, dass das halt im Laufe der Zeit innerhalb des Hochadels, ich meine, wir reden hier von riesigen Clustern aus Dynastien, die über 1000 Jahre zurückgehen, also die erfolgreichsten Menschen aller Zeiten, über den langen Zeitraum hinweg. Also es kann durchaus sein, dass die halt dann auch eine gewisse Hackordnung hatten, die sich nach der Intelligenz richtete. Ich meine, am wichtigsten ist natürlich die Angepasstheit für den jeweiligen Zweck. Also wer kann am besten hier das Empire weiterführen? Wer kann die wichtigen Entscheidungen treffen? Ja, das hängt mit Intelligenz zusammen, aber es geht eher darum, wie geeignet jemand ist für diese spezifische Aufgabe. Es kann durchaus sein, dass das halt eben dann zusammentraf. Also dass es halt eine starke Korrelation gab. Dass halt die Adligen unter sich gesagt haben, wir müssen da eine Auswahl treffen, also eine innere Hierarchieebene finden und wir müssen intelligenzmäßig einfach anderen Leuten voraus sein. Dazu kamen noch die ganzen unehelichen Kinder und so und eben dann auch die Suche nach Talenten in der Bevölkerung, insbesondere über die Royal Society, also die hochadlige führende Wissenschaftsgemeinschaft der Welt, also man konnte da eben hier die smartesten Leute finden. Die Herrscher verfügen zumindest über genügend superschlaue Leute. Ja, und mit dieser Oberschicht müssen wir Menschen dann in irgendeiner Form konkurrieren. Ja, und wir können da nicht konkurrieren, wenn wir halt irgendwelche super billigen, einfachen ideologischen Pläne haben und Überzeugungen haben und wenn wir halt einfach da so bauchgefühlsmäßig agieren oder halt einfach uralte Ideen anwenden. Ja, wenn wir auf einem primitiven Niveau agieren, aber das Imperium agiert auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und es gibt halt eben dann gewisse Tricks, wie du das Niveau der Bevölkerung weiter runterziehen kannst. Es gibt auch Techniken, wie du das Niveau hochziehen kannst. Das heißt, egal ob du jetzt ein IQ hast von 80, 90, 100, 110, 120, whatever, du kannst eigentlich jedermann mit gewissen Techniken auf ein höheres Niveau bringen, also vor allem in spezifischen Bereichen. Ja, nicht jeder ist gleich talentiert in irgendwas. Es gibt auch Leute, die haben einen IQ von 130 oder mehr, sind jetzt aber nicht unbedingt brillant in Mathe. Das ist einfach unterschiedlich. Ja, das heißt, du kannst Leute hochziehen, du kannst aber auch mit miesen Tricks Leute weiter nach unten ziehen. Da gab es eben diesen Spruch, den hatte John J. McCloy gelernt. Also es war halt so ein talentierter Typ, eher einfacher Herkunft. Aber er geriet dann doch an die hohen Schulen und wurde einer der wichtigsten Funktionäre in den USA. Hier im Hintergrund, sehr, sehr geheim, sehr, sehr geheimnisvoll, hatte mit Geheimdiensten zu tun, mit der Rüstung, auch mit war dann Hochkommissar für Deutschland nach dem Krieg. Und John J. McCloy hat eben dann auch gewusst, er ist nicht hyperintelligent. Er war schon deutlich, deutlich überdurchschnittlich schlau. Aber er war jetzt nicht so im Genie-Level, so richtig krass Genie-Level. Aber er hat gesagt, mit genügend Disziplin, genügend Lernbereitschaft und so, kann er sein Potenzial voll ausreizen und er kann dann richtig krass performen. Er wird nicht unbedingt der beste Performer sein aller Zeiten, aber er kann dann durchaus an Leuten vorbeiziehen, die vielleicht einen höheren IQ haben als er. Die meisten Menschen da draußen sind durch Beruf und andere Alltagsaufgaben dermaßen erschöpft, dass sie sich simpel gestaltete Unterhaltung reindröhnen oder sich sehr simpel gestaltete politische Programme ansehen, die auf ideologischen Denkmustern oder Faustregeln basieren. Sogar Bücher und Videos, die vermarktet werden als Hilfsmittel zur Verbesserung des eigenen Denkens und Handelns, sind meistens erschreckend primitiv und auf das absolute Mittelmaß zugeschnitten. Oder teilweise sogar halt ziehen dich noch weiter nach unten. Also vieles, was da als Esoterik verkauft wird, als spirituell verkauft wird, von wegen wünsch dir deine Träume wahr und Gesetz der Anziehung und sowas. Also das zieht dich halt deutlich, deutlich unter den Wert von 100. Also wenn du dann meinst, mit Mumbo Jumbo eben dann hier zu deinen gewünschten Ergebnissen zu kommen, das ist schon richtig, richtig krass. Ja, also man zieht die Leute dann niveaumäßig nach unten. Also das heißt, man kann sich jetzt sowas reindröhnen, wie halt hier das Material von Jordan Peterson. Also das ist mir von ziemlich stark aufgefallen. Ja, das heißt, Jordan Peterson ist stinkreich geworden, einer der erfolgreichsten Influencer im konservativen Spektrum, äußert sich ständig zu Themen, auf die er gar nicht spezialisiert ist. Er ist ein Experte für die Behandlung von Suchtkranken und lehrte sogar an der Harvard-Universität. Als er im Internet durch seine Videos immer populärer wurde, habe ich mir dann so eine Stichprobe angesehen und ich merkte in kürzester Zeit, dass da was fundamental falsch lief. Also wenn man halt eben seinen ernsten Gesichtsausdruck ignoriert, seine Kleidung, seine hochtrabende Ausdrucksweise, wenn man das mal ignoriert, sind seine Schilderungen auffällig simpel gestrickt und oberflächlich, so als hätte er nur ein paar Dinge aufgeschnappt außerhalb seines eigentlichen Fachbereichs. 2018 erschien sein Selbsthilfebuch 12 Rules for Life, also die 12 Regeln fürs Leben, mit frappierenden Kapitelüberschriften, laut denen man eine gerade Körperhaltung wahren solle, gute Freunde auswählen soll, die Wahrheit sagen soll, dass man Kinder Skateboard fahren lassen solle und Straßenkatzen streicheln soll. Also in den Kapiteln erzählte er halt viele tragische Geschichten aus seinem eigenen Leben, seinem Umfeld, Vorfälle, die er beobachten konnte. Er möchte halt ein Mentor sein für mehr Männlichkeit und persönliches Glück, aber er klingt halt mit seinen 60 Jahren wie ein deutlich älterer, kränklicher Mann. Er beruft sich immer wieder auf die Bibelgeschichten und bietet einfache psychologische Interpretationen an, ohne halt die Entstehungsgeschichte des Christentums im Zusammenhang mit dem römischen Imperium angemessen zu berücksichtigen, sowie die gravierenden Übersetzungsprobleme, die entstanden waren beim Übertragen von mündlichen Überlieferungen aus dem Aramäischen ins Griechische. Also das heißt, Jordan Peterson liefert dir halt einfach nur ganz gewöhnliche Standardinhalte. Ja. Mehr Christentum, mehr konservativ, mehr Familienwerte und da, da, da. Also noch simpler geht's eigentlich nicht. Das heißt, man kommt eigentlich nicht niveaumäßig vorwärts, es sei denn, man ist halt eben dann aufgewachsen in einer dysfunktionalen Umgebung. Oder halt, es grenzt schon an Verwahrlosung, was man da erlebt hat. Also man kann natürlich dann auch Inspirationen rausziehen hier von Jordan Peterson und halt eben dann später auch anderweitig drauf aufbauen. Aber ja, es fehlt halt eben völlig dieses typische geheimdienstliche Denken, was ich eben da vermitteln möchte. Ja, das heißt vor allem, wenn Jordan Peterson halt eben dann genau erklären will, warum die Welt so schlecht ist, wie sie ist. Das haut einfach nicht hin. Also dieses simple Zeug von Peterson, das ist dann einfach zu schlecht. Und er war ja immer sehr, sehr neutral bis positiv gegenüber Russland, hat also auf dem Thema auch, auf dem Bereich auch komplett versagt. Das heißt, seine Einschätzung war genauso mies wie von unzähligen Leuten da draußen, die jetzt halt nicht gelehrt haben an Harvard. Er hat dann mal in einem Video bei seinem Comeback, wegen seiner Tablettensucht, hat er eben dann irgendwie Think Tank-Leute zitiert, die dann meinten, ja, wir wollen noch das konservative Russland auf unserer Seite haben. Also wir wollen das konservative Russland auf unserer Seite haben gegen die weltweite linke Bewegung und so. Also das war genau so ein Stuss, der während der Bush-Administration rumgereicht wurde. Das ist ein totaler Quatsch. Also es ist auf so einem primitiven Niveau gedacht. Also wirklich Note 6, komplettes Vollversagen, sorry, ne? Ja, dann gibt es halt eben so Figuren wie Andrew Tate. Also ich bin jetzt kein Experte für Andrew Tate, also es wird sich jetzt im Laufe der Zeit vielleicht mehr herausstellen, ob er jetzt wirklich ein Krimineller war und wirklich ein narzisstisches, gewöhnliches, kleines Monster war, der jetzt irgendwelche Webcam-Sexmodels da ausgebeutet hat oder ob er den Bad Boy eher nur spielte und halt einfach dann seine Fans abzockte. Ja, das heißt, er hat das halt einfach so krass ausgenutzt mit ja, halt so mit Muckibildern und er fährt einen Bugatti und so, als hätte er dadurch jetzt irgendwas Besonderes zu sagen. Verkauft dann eben seine Bro-Science-Kurse und so, aber das Niveau ist halt einfach absolut primitiv designt, weil es geht hier um ein Produkt, das einfach nur verkauft werden soll. Das heißt, die wissen ganz genau, wenn sie halt eben dann ein höheres Niveau ansetzen, dann wird dieses Produkt eben nicht gekauft. Ja, wenn du Leute drauf bringst, worauf es halt wirklich ankommt, beim Denken und Entscheiden, dann, ja, dann würden die halt eben sehr schnell merken, dass halt Tate überhaupt nicht qualifiziert ist, über sehr viele Dinge zu sprechen. Ja, dann geht es halt eben noch um die Frage der Nachrichten. Also die meisten Nachrichten sind häufig nicht dazu designt, um dein persönliches Niveau zu heben. Ja, also wenn du halt immer wieder mal richtig gute Bücher liest, verbessert sich dadurch dein Leben, wenn du daraus lernst und das halt eben dann umsetzt, Schritt für Schritt. Also dein Leben verbessert sich, du wirst upgegradet, dein Hirn wird einfach besser. So, als hättest du ein Software-Update oder halt du hast ein paar Zylinder mehr unter der Haube. Ne? Das ist der Sinn und Zweck von guten Büchern. Ja? Das heißt, wenn man jetzt über irgendeinen Themenbereich liest, ja, und man braucht den Themenbereich eigentlich so gar nicht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt eine gute Verwendung der eigenen Zeit. Aber es gibt eben halt bestimmte Bücher und bestimmte Themenbereiche, die verbessern dich konkret. Ja, es darf nicht darum gehen, dass du einfach deine Zeit verbläst. Dass du einfach irgendwas reindröhnst, ja, und dann einfach nur die Zeit verlierst. Die Politik kann inzwischen ja zugreifen auf künstliche Intelligenz, Chatbots, Datenbanken, Psychometrie und so. Das heißt, die können halt die Bürger da draußen immer besser einschätzen. Also wie intelligent die Bürger da draußen sind, was sie mögen, was sie nicht mögen, wie leichtgläubig sie sind, welche Einschätzungen oder Meinungen sie schon haben und so. Das heißt, man kann einfach dann die Propaganda eben maßschneidern auf das Zielpublikum. Also man kann eben dem Publikum auch dann den Eindruck erwecken, dem Publikum gegenüber den Eindruck erwecken, die Propaganda sei intelligent, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Ja, das heißt, das meiste, was herumgereicht wird, ist absolut vollkommen primitiv. Ja, das heißt, irgendwelche Klimakleberaktivisten und so, die verstehen eigentlich gar nicht, wie hyperkomplex die Klimaforschung ist. Der ganze militärische Hintergrund der Klimaforschung, dass die Briten, Amerikaner das dominieren. Ja, was das Militär eigentlich immer damit vorhatte und so. Wie die Manipulationsmöglichkeiten aussehen innerhalb dieses komplexen Geflechts aus einzelnen Wissenschaften und so. Das heißt, das ist den durchschnittlichen Klimaaktivisten, also vor allem den jungen Leuten, das ist denen viel zu kompliziert. Sondern man hört halt immer nur den Verweis, ja, der IPCC sagt doch, und 97% der Forscher seien sich doch einig und es komme ja nur aufs CO2 an. Also da merkt man einfach, da ist eben die Propaganda designed auf den absoluten Durchschnitt oder vielleicht sogar drunter. Also da hat man vielleicht das abgezielt auf einen IQ von 90 oder sowas, weil wenn jetzt jemand das Potenzial hat für einen IQ von 100, ja, unter normalen Umständen, dann funktioniert die Person müde abends vielleicht nicht mehr 100, also halt nicht mehr in voller Leistung. Das heißt, nach zwei Bier oder was, an einem stressigen Tag ist deine Leistung oder dein Potenzial nicht mehr 100 IQ-Punkte, sondern vielleicht 90. Oder vielleicht 85. Ja, und wenn dann die Propaganda eben auf 90 oder 85 zugeschnitten ist, dann trifft es dich halt genau richtig und du fällst dann eben darauf rein. Bei dem Ukraine-Krieg wurde die kremlfreundliche linke Politikerin Sarah Wagenknecht, der immer wieder gelöchert mit unterschiedlichen kritischen Fragen. Ja. Also was ist mit dem Aspekt? Was ist mit jenem Aspekt? Was ist hiermit? Was ist damit? Was ist mit der Komplexität von halt den Entwicklungen? Und sie kam dann immer roboterartig auf den gleichen Standpunkt zurück, nämlich sie sei für Frieden und eine Verhandlungslösung. Ja, das heißt, so einfach wie möglich designed, dieser Talking Point. Der Akademiker, da, ja genau, dann dieser Akademiker Daniele Ganser tingelte dann durchs Land und füllte mit seinen Vorträgen die Säle, obwohl die dargebotenen Inhalte ungefähr auf dem Niveau eines Achtklässlers lagen, also aus meiner Sicht so ein Achtklässler, der auf zwielichtigen Internetseiten und auf Russenmedien recherchiert hat. Also es nützt dann auch nichts, dass er mal an der Uni gearbeitet hat und dass er mal irgendwie so ein Akademiker war oder so. Hat ja, glaube ich, nie wirklich viel veröffentlicht zu solchen Themen. Es gab ja mal diese eine Studie halt über Gladio, aber ja, ansonsten findet man da eigentlich keine richtige eigene Forschung über diese Themen. Was ist mit den Supermächten? Warum agieren die so und nicht so? Und was sollen wir jetzt da halt eben dann dazu denken oder tun? Viele konservative Influencer international hielten die Message auch so einfach wie möglich. Putins Reich sei christlich konservativ in Opposition zur linken Weltverschwörung und demzufolge sollte man die Ukraine den Russen überlassen. Also wirklich zugeschnitten halt auf, ja, IQ 85. Oder 80 teilweise. Ja, und genauso ist es mit der linken Propaganda, wenn halt immer darauf gepocht wird, auf diese Grundprinzipien. Ja, die Großkonzerne seien ja fies, es gibt so viel Machtkonzentration, Wohlstandskonzentration. Man müsse alles halt organisieren durch irgendwelche Beamte, halt Funktionäre und so. Also das wird auch immer unglaublich versimplifiziert. Erinnern wir uns an den Schwafler Karl Marx, der ja eine bewusst verquaste Sprache benutzte. Ja, also das heißt, ein unglaubliches Geschwafel von ihm, das er sich abgeguckt hat von Leuten wie Hegel, einfach um klüger zu wirken, als man eigentlich ist, um halt hinterher immer irgendwie behaupten zu können, man habe irgendwie irgendwas recht gehabt. Ja, man kann auf irgendeine schwammige Textstelle deuten und sagen, das bedeutet dieses und jenes. Er hat ja nicht viel mehr eigentlich kommuniziert, als dass der Frühkapitalismus halt grässlich war für die Arbeiter. Das konnte jeder Trottel auch mit eigenen Augen sehen. Und komplizierter war die Message eigentlich nicht. Also nicht viel mehr. Er hat es halt in so einem quasi wissenschaftlichen Duktus dann formuliert. Aber eigentlich war es unglaublich simpel. Dann hatten wir die Corona-Krise und das war um Welten komplizierter als vergangene Krisen, um Migrantenströme und Banken. Ja, jeder Aspekt erforderte eigentlich Fachwissen, von der Einschätzung des Virus, was er im Körper anrichten kann unter bestimmten Bedingungen, über die Verbreitungsgeschwindigkeit in Relation zu Eindämmungsmaßnahmen bis hin zu der militärisch-geheimdienstlichen Einschätzung, ob es sich um einen Angriff handeln könnte oder ob während der Pandemiephase irgendein staatlicher oder nicht staatlicher Akteur einen Angriff fahren könnte mit einem zweiten Virus oder einer Cyberattacke. Also himmelschreiend kompliziert, ja. Das heißt, das könnte eine Attacke gewesen sein von irgendeinem Player, irgendeinem staatlichen, nichtstaatlichen Akteur, der einfach die Supermächte hauptsächlich ausbremsen wollte, weil die Supermächte einfach zu mächtig geworden sind. Ja, das heißt, man darf die, also gerade die Amerikaner, Chinesen, Russen und so, also man darf diese mächtigen Kreise nicht immer nur als Täter betrachten, sondern die sind auch immer wieder mal Opfer oder werden potenziell mal Opfer. Also auch durch biologische Kriegsführung oder sowas. Ja, das heißt, es ist eine himmelschreiend komplizierte Lage gewesen und der Durchschnitt der Bevölkerung folgte mehr oder weniger dem, was die Politik und die Experten sagten. Also man hörte sich dann so halt als Durchschnittsbürger in Massenmedien einfach so ein paar Dinge an und meinte dann, ja, okay, mach mal halt. Also da niemand wollte da jetzt großartig oder viele wollten einfach gar nicht großartig drüber nachdenken. Die Darstellung war zugeschnitten auf ein mittleres bis vielleicht etwas höheres Intelligenzlevel, aber die militärisch-geheimdienstliche Ebene wurde komplett rausgehalten aus den Massenmedien und also bei den Funktionären. Der führende US-Gesundheitsfunktionär Anthony Fauci startete ja eine Kampagne, laut der jedwede Vorstellung, der Virus könnte aus dem Wuhan-Labor entkommen sein, absolut unseriös wäre. Inzwischen tendieren mehrere US-Geheimdienste, Führungsfiguren des FBI, des Energieministeriums und der ehemalige Chef der Seuchenbehörde in Richtung der Sichtweise, dass es einen Laborunfall gab. Ja, also die äußern sich dann auch relativ professionell. Sie sagen nicht, wir wissen, es war ein Laborunfall oder wir schließen aus, dass es ein Laborausfall war. Sondern sie sagen, sie tendieren in die Richtung. Das ist einfach das Wahrscheinlichste der Szenarien. Konservative Influencer und solche aus den klassischen Verschwörungsmedien waren zwar diejenigen, die von Anbeginn an offene Kritik übten an den Chinesen und wie die WHO die anfänglichen Beschwichtigungen und Vertuschungen der Kommunisten bereitwillig akzeptierte. Aber die Gesamtdarstellung der Pandemie von rechten und verschwörungsideologischen Influencern war total primitiv. Es hieß, der Virus sei genauso oder zumindest ähnlich belanglos wie eine saisonale Grippe. Man solle einfach aufhören zu testen, die Sache ignorieren und damit wären alle Probleme gelöst. Man müsse sich überhaupt nicht mehr rumschlagen mit Massentestungen, Prognosen, Masken, Abstand, Lockdowns oder sonst irgendwas. Die ganze Pandemie sei eine Luftnummer, eine Simulation, die zurückgeht auf eine linke oder jüdische Weltverschwörung. Ja, und Das war halt eben dann so die primitivst mögliche Darstellung, die wir dann eben gesehen haben zur Pandemie. Ja, und die Leute klammerten sich an so einfache Narrative, also sie wollten überhaupt nichts hören, an wie kompliziert das eigentlich ist, sondern, ja, das heißt, diese Komplexität machte ihnen halt Angst, weil sie dadurch eben nicht das Gefühl hatten, man könne die Krise einfach so bewältigen oder man hat nicht dieses Gefühl von Kontrolle. Ja, und dann reagiert man halt einfach dann mit Ablehnung und Wut und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich die selbsternannten Verschwörungsexperten soll heißen, das sind dann Leute, die völlig unqualifiziert sind, über Geheimstrukturen, Geheimoperationen zu reden oder über Imperien zu reden. Aber diese Leute vermarkten sich als totale, totale Experten. Und meistens ist es halt wirklich bloß das einfachst mögliche, primitivste Narrativ, was man da erzählt bekommt in diesen ganzen Shows, die inzwischen wie in Amerika ja Millionenpublikum haben. Es heißt dann, die gute rechte Weltallianz kämpfe gegen die böse linke Weltallianz. Also, das heißt, man hat das eigentlich zugeschnitten fast schon auf einen IQ von 75. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Und links gegen rechts. Ja, das heißt, auf dem Niveau ist es als längst angekommen, eigentlich. Ja, das heißt, man hat es eigentlich im Laufe der Zeit mehr und mehr verdummt. Also ich weiß noch, in der Bush-Ära war das Niveau deutlich höher in so halt bestimmten Verschwörungsmedien. Also man wollte halt eben dann sagen, ist es wahrscheinlich ein Parteienkartell aus Democrats und Republicans. Ist es auch ein ideologisches Kartell, um die Leute gefangen zu halten und zu spalten? Es hieß, der Kalte Krieg war eigentlich Fake an der Spitze. Es hieß, die Russen haben eine Langzeitstrategie mit den kommunistischen Chinesen und so. Also es wurde auch bessere Literatur dann beworben von Leuten wie Carol Quigley, Anthony Sutton, dann Ermittlungen von Senator John DeCamp. Also es hatte einfach ein gewisses höheres Niveau damals. Das Publikum war allerdings auch kleiner. Ja, es war halt in der Bush-Ära nicht das, was es heute ist. Im Laufe der Jahre wurden halt vor allem die amerikanischen Verschwörungsmedien, und bei uns wird ja eh alles kopiert, die Medien wurden immer schlechter und primitiver, aber immer erfolgreicher. Also das Publikum wurde immer größer und größer. Also das heißt, man muss sich dieses ideologische Denken zum Großteil abgewöhnen. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt seine Überzeugungen über den Haufen werfen soll. Also das heißt, natürlich sind Megakonzerne gefährlich. Natürlich ist es eine himmelschreiende, brandgefährliche Ungleichverteilung von Wohlstand. Natürlich sind gesunde, klassische Familien super und müssen geschützt sein und so. Also wenn ich sage, man soll das ideologische Denken abgewöhnen, dann heißt das, man soll nicht einfach blind hier anhand von Ideologien Entscheidungen treffen und Beurteilungen treffen. Also man soll nicht wahr oder unwahr daran festmachen, ob es jetzt zu deiner Ideologie passt oder nicht. Man sollte nicht gut oder böse hier entscheiden, beurteilen anhand der Übereinstimmung mit seiner Lieblingsideologie. Also wie ich ja schon erwähnt habe, es gibt ja dieses Kapitel in meinem Handbuch hier, gibt ja ein Kapitel über Viktor Ostrowski vom Mossad. Der wurde auch natürlich dann ausgequetscht hinsichtlich seiner religiösen Überzeugungen, politischen Überzeugungen. Aber man wollte jetzt nicht unbedingt den krassesten, rechtskonservativsten Zionisten haben. Ja, den gläubigsten der Gläubigen haben. Nee, man wollte einfach, dass er halt loyal und patriotisch ist, dass er keine zu krassen Vorstellungen hat und vor allem man wollte nicht, dass er ein zu rigides Denken hat. Also wenn er zu religiös ist oder zu rechts oder zu sonst irgendwas, das könnte natürlich dann zu Problemen führen, das wollte man nicht haben. Also das heißt, die Priorität lag, ist er kompetent genug, ist er verlässlich genug? Ja, und so machen das die Profis. Und es gibt ja eigentlich nicht viele, im Wesentlichen nicht viele Ideologien. Es gibt den Linkssozialismus, linkes Spektrum, es gibt die Mitte. In der Tradition der Aufklärungsbewegung, es gibt das rechte Spektrum, es gibt den Libertarismus und es gibt die gängige Verschwörungsideologie. Ja, und jede dieser Denkrichtungen ist ein veraltetes Paket aus verschiedenen Ideen, die das Zusammenleben der Menschen regeln sollen. Jede Ideologie bietet ein fehlerhaftes Erklärmodell an über Gut und Böse. Und die Frage nach richtig oder falsch, wahr oder unwahr, richtet sich meistens nach der Übereinstimmung mit der jeweiligen Ideologie. Also das heißt, diese Ideologien wurden vor sehr langer Zeit geformt. Das heißt, da gab es gar nicht diese ganze moderne Wissenschaft, die wir jetzt haben. Also wir verstehen das Böse inzwischen wesentlich besser. Und andere Dinge verstehen wir auch wesentlich, wesentlich besser. Also das heißt, Jede Ideologie predigt ein falsches Modell über das menschliche Böse. Jede Ideologie will dir quasi so eine Faustregel geben, was richtig oder falsch sei. Also was jetzt halt korrekt oder halt wahr oder unwahr ist. Und es fehlt jeder Ideologie eigentlich die geheimdienstliche Ebene. Das heißt, das ganze Verständnis über die Geheimstrukturen, Operationen in der Vergangenheit und in der Gegenwart, diese ganze geheimdienstliche Ebene, dieses geheimdienstliche Denken, das fehlt einfach total oder fast total in diesen typischen Ideologien. Ja, und deswegen sind sie auch so problematisch. Ja, also für die Sozialisten kommt das Böse ja aus der Kleinfamilie und aus dem Privatbesitz das Böse kommt aus der Individualität und aus dem Unternehmertum. Und deswegen sollen diese Grundvoraussetzungen eben zerstört werden. Und was diesem Ziel nützt, gilt als gut. Was diesem Ziel zuwiderläuft, gilt als böse. Natürlich verstehen die Sozialisten gar nicht, wie ihre eigenen Kreise von Anfang an infiltriert wurden durch den Hochadel und die Geheimpolizei. Die politische Mitte meinen so ein bisschen, ja, die historische Aufklärungsbewegung oder die Aufklärung für Demokratie und so, das war wie so eine Art Zauberkraft, also das ist wie so ein Naturgesetz, dass es sich seinen Weg bahnen wird. Das ist totaler Quatsch. Hochadel inszenierte die Aufklärung weitestgehend und andere inszenierten die Aufklärung auch in den USA, weil man sich davon einfach bessere Impulse erhoffte für den Imperialismus. Ja, und für die politische Mitte ist halt Abweichen von der Mitte natürlich dann böse. Das ist das Böse. Das rechte Spektrum sieht traditionelle Familien, religiöse Traditionen, Regeln, Autoritarismus und die Nationalstaatlichkeit als Fundament des Guten. Also, und deswegen sind die Rechten halt eben dann die typischen Gegner der Linken, weil was die einen als Fundament des Guten betrachten, ist für die anderen das Fundament des Bösen. Und die Rechten kapieren die Geschichte auch nicht wirklich, also vor allem wegen der geheimdienstlichen Ebene. Und deswegen machen Rechte auch so viele Fehler, genauso wie die anderen Gruppen auch. Libertarismus unterscheidet halt streng zwischen staatlich und privat. Im extremeren Fall ist halt alles Staatliche des Teufels und privat wird halt immer dann heillos überschätzt. Also dabei ist es staatlich und privat ja meistens gar nicht richtig zu trennen. Hier in der Vergangenheit, in der Gegenwart, leider. Das Problem ist noch viel größer, als die Libertären denken, wegen den Geheimdiensten. Ja, und werden immer wieder historische Argumente verwendet. Libertäre feierten auch irgendwelche Raubbarone aus der Eisenbahn- und Ölindustrie. Und das heißt halt immer, Hauptsache Wohlstand wurde geschaffen. Hauptsache es ging vorwärts und wir sind nicht mehr im Mittelalter und so. Aber was ist, wenn halt eben diese Aufklärungszeit, wenn das halt eben dann gesteuert war von ganz oben für den Imperialismus? Ja, ist halt alles nicht so einfach. Der Adel konnte die besten Firmen aufbauen. Auch in den USA hat die Oberschicht dann die besten Firmen aufgebaut und so. Es war alles total unfair, total kriminell eigentlich. Und inzwischen haben ja die ganzen reichen Unternehmer in Amerika und Leute aus dem Umfeld der CIA haben sich die libertäre Sphäre gekauft über unzählige Thinktanks und man macht halt einfach Werbung für Großunternehmer mit diesen Thinktanks. Also man gibt den Leuten halt immer noch das alte Zeug. Rothbard, Ayn Rand, Hayek, Mises und eine Fortentwicklung gab es da eigentlich wie in allen anderen Ideologien. Fortentwicklung gab es nicht. Sowas darf es da nicht geben. Gängige Verschwörungsideologie, ja, habe ich auch eine riesen Studie drüber gemacht. Also für viele Anhänger ist es halt so, wenn es auf Telegram steht oder wenn die Szene das sagt, dann ist es wahr. Wenn die Szene irgendwas als Lüge bezeichnet, dann ist es eine Lüge. So betrachten halt Aktivisten ja die Frage nach wahr oder unwahr. Ja, was dann irgendwie den Träumereien oder den Vorstellungen irgendwie nützt, gilt als gut. Alles, was denen irgendwie zuwiderläuft, gilt als böse. Also meistens geht es dann um Übereinstimmung. Wenn du jetzt irgendwelchen Ideen nicht zustimmst, dann werden die Leute sofort misstrauisch und paranoid und halten dich für bezahlt und halten dich für einen Mitverschwörer und werden teilweise, also sogar richtig gehend aggressiv, sind auch oftmals teilweise bereit, ihre Familienangehörigen zu verstoßen und sich da völlig abzusondern. Tja, also dann gibt es ein Kapitel, Wissen ist Macht. Ja, jeder kennt ja den Spruch, Wissen ist Macht, aber so gut wie niemand kann genau erklären, welche Art von Wissensgebieten in welcher Darbietungsform konkret die eigene Macht vergrößert. Und je mehr wertvolle Informationen man hat, umso weniger stürzt man sich in unnötige Risiken. Das führt aber umgekehrt dazu, dass gerade Leute mit erheblichen Bildungsmängeln die Initiative ergreifen und politisch aktiv sind. Ja, fragt man jetzt auf eine direkte, unverblümte Weise eine bestimmte Art von Aktivisten, welche Sachbücher er gelesen hat über Donald Trump, die Republican Party, das Putin-Regime, Pandemien, biologische Kriegsführung und die Ukraine, dann bekommt man in aller Regel eine empörte, defensive Reaktion. Derjenige weiß dann natürlich, dass er nichts oder bestenfalls ein oder zwei schlechte Propagandabücher gekauft und nicht mal vollständig gelesen hat. Und deswegen fangen diese Leute dann oftmals an, Bildung an sich zu attackieren. Also dann die häufigsten Sprüche, die wir immer gehört haben, lauten, Bücher sind auch nur Propaganda. Ja, also das heißt, so als seien Bücher im Prinzip das gleiche wie Nachrichtenartikel oder Podcasts. Ich meine, Journalisten schreiben alle möglichen Artikel und sind keine Spezialisten in diesen einzelnen Gebieten meistens. Podcasts sind meistens von völligen Amateuren gemacht. Und so ein Artikel liest du vielleicht in 5 Minuten. Ein richtiges Buch hat einen Umfang von 80 bis 120.000 Wörtern, dauert rund 10 Stunden, um es zu lesen. Also, ja, vor allem wenn ein Buch von einem richtigen Fachautor ist und so mit viel Erfahrung, so ein Buch ist eine völlig andere Dimension. Völlig andere Dimension. Dann hörten wir immer wieder von Leuten folgenden Satz in etwa: Mein kritisches Denken und meine Vernunft sind Büchern weit überlegen. Also dahinter verbirgt sich meistens halt amateurhaftes Denken und allerhand fehlerhafte Überzeugungen, die derjenige aus dem Internet aufgeschnappt hat. Ja, das heißt, du musst ja beim Bücherlesen oder sollst beim Bücherlesen den eigenen kritischen Verstand auch nicht ausschalten. Ja, jedes Buch ist anders, jedes hat eine andere Perspektive und deswegen sollte man auch möglichst viel lesen. Also gerade wenn man jetzt halt eben dann hier meint, ja, alles erklären zu müssen. Dann hört man häufig, Bücher seien nur theoretisches Zeug. Ja, und dann sagt derjenige noch, ich bin hingegen interessiert an der Praxis. Ja, also das heißt, man versucht halt eben dann Bildung abzuwerten, das sei halt irgendwie nutzlose. Also diese Leute seien nutzlose Bücherwürmer, so Schwächlinge und so, aber der Aktivist hier sei der große Held, der halt richtig an die Sache geht. Ich meine, klar gibt es viele mittelmäßige und schlechte Bücher, aber das heißt nicht, dass jemand nicht in der Lage sei, die wenigen guten und sehr guten Werke zu finden und zu lesen. Fachautoren haben häufig Jahrzehnte an praktischer Erfahrung in dem Bereich, über den sie schreiben, greifen zurück auf die praktische Erfahrung anderer Fachleute und sie bieten in ihren Büchern das Wichtigste in möglichst kompakter Form. Dann hören wir häufig, Bücher lesen ist passive Stubenhockerei. Ja, es ist so eine ähnliche Variante. Bücher lesen ist Passivität. Ja, man brauche halt eben, man brauche die Tat. Ja, so denken halt Horden an Menschen, die sich dann und anderen große Schwierigkeiten bringen. Die erfolgreichsten Imperien setzen auf Wissenschaft und das fleißige Auswerten von Informationen. Geheimdienste beschaffen ja nur den kleinsten Teil der Infos durch Agenten auf feindlichem Territorium. Das meiste stammt aus öffentlichen und semi-öffentlichen Quellen. Viele Geheimdienstler verbringen ihren Arbeitstag im Sitzen mit dem Lesen am Bildschirm, in Büchern oder Papierakten. Um teure Fehler zu vermeiden, will man so viele qualitative Informationen herausfiltern, wie man nur kann. Wenn Geheimdienstler bei einem Thema überfordert sind, konsultieren sie Akademiker an den Universitäten, um zu helfen. Und die haben dann Zugriff auf hunderttausende Bücher. Dann denken Leute manchmal oder sagen, Bücher lesen sei veraltet, es gibt ja das Internet oder Chatbots. Aber das Internet ist in hohem Maße bereinigt um wichtige, kontroverse Informationen zu unzähligen Themen. Also man kann unglaublich viele wichtige Dinge nicht oder nur in geringen Fragmenten im Netz nachschlagen. Wenn man keine eigene Bibliothek mit Fachliteratur hat, sitzt man auf dem Trockenen. Auch Chatbots haben Zensurrichtlinien. Und dann heißt es dann häufig immer so als Vorwurf, die Bücher haben dich von der richtigen Gesinnung abgebracht. Aha, also wir nehmen es als gegeben hin, dass man jahrelang studieren und trainieren muss, um als Chirurg Menschen zu operieren. Wir verlassen uns darauf, dass unser Auto von absoluten Profi-Ingenieuren entworfen wurde. Wir erwarten, dass Millionen Zeilen Programmiercode wie gewünscht funktionieren. Wenn wir den Computer anschalten, geht es aber um Geschichte und Politikwissenschaft, meinen einige völlige Amateure, sie seien ausgebuffte Profis. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Felder an den Universitäten stark zensiert wurden, indem man die geheimdienstliche Ebene nicht berücksichtigt und nur sehr geringfügig Psychopathologie mit einfließen lässt. Selbst Akademiker verfassen deshalb Bücher, die eher oberflächlich sind, vor allem zu kontroversen Sachverhalten, die die Westmächte in ein peinliches Licht rücken. Also es ist zu viel Phrasendrescherei und viele Publikationen sind auch wirklich auf kein hohes Niveau ausgelegt. Also das ist halt eben, zielt halt ab auf so einen, halt einen absoluten Durchschnitt, IQ 100 und fertig. Im Internet wachsen die selbsternannten Experten auf den Bäumen, schnappen fehlerhafte Inhalte auf und kommunizieren dieses Zeug dann ans Publikum. Also, man kann so viele nützliche Dinge lernen in relativ kurzem Zeitraum. Also zum Beispiel FBI-Experten erklären, wie man durch Gespräche an möglichst genaue Informationen gelangt. Das heißt, wie unterhalte ich mich mit jemandem am besten, um halt möglichst ehrliche Antworten zu kriegen? Ja, oder zumindest möglichst viel herauslesen zu können. Dinge, die man auch anderweitig überprüfen kann. Ja, das sind alles ganz, ganz wertvolle Skills, die man haben muss. Das war es erstmal im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück natürlich gleich in der neuen Woche. Schrauben daran, dass wir hier unsere Live-Premiere machen in unserer eigenen Videoplattform recenter.media. Sind fast startklar, was das anbetrifft. Müssen ein paar Tests machen. Ansonsten natürlich dann auch Live-Sendungen via YouTube. Wir sind gerade auf einer einwöchigen Zwangspause auf YouTube wegen einer abstrusen Beanstandung. Also da ging es um ein altes Video über die Autoindustrie und halt E-Mobilität. Das war ein Ausschnitt aus einer längeren Sendung. Wir hatten in derselben Sendung halt eben noch, glaube ich, einen Bericht über die Situation im Irak. Und deswegen sah man halt auf irgendeinem Bildschirm im Hintergrund, sah man dann kurz noch halt irgend so ein Bildmaterial halt eben, glaube ich, von einem islamischen Staat mit der entsprechenden Flagge. Das heißt, in dem Segment, ja, das, was dann beanstandet wurde, da ging es eigentlich nur um Autos, aber weil man eben ganz, ganz kurz irgendwie dieses im Hintergrund, so ganz klein, ohne Ton, weil man diese Bildaufnahme, dieses Bildmaterial eben dann gesehen hat, schlug halt eben dann der YouTube-Algorithmus an und meldete das Ganze als Propaganda für extremistische Organisationen. Natürlich haben wir dann selbstverständlich dann sofort dem Service dann erklärt, das war einfach nur ein kleiner Produktionsfehler. Wir sind natürlich keine Muslime und wir unterstützen auch keine extremistischen Organisationen, aber das ist einfach ein ganz, ganz seltsames, ganz, ganz seltsamer Review-Prozess hier bei YouTube. Also die legen sich meistens dann irgendwie fest innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Sekunden oder was. Und egal, was für ein Argument dann kommt, die bleiben dann einfach bei der Entscheidung. Also das ist zwar recht, recht bizarr, aber so ist es halt. Ja. Das heißt, wir haben immer noch unseren englischen YouTube-Kanal natürlich, den wir auch Ihnen auch empfehlen und selbstverständlich auch unsere eigene Videoplattform unter recenter.media. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Dort finden Sie meine anderen Bücher über unglaublich wichtige Themen und eben auch, was Sie brauchen für Ihre persönliche Sicherheit. Das ist eben auch etwas, was ja eigentlich geheimdienstliches Denken auch bedeutet, Sicherheitsdenken auch bedeutet, dass man eben auch physisch vorbereitet ist. Ja? Das heißt, so ein Agent, der in fremden Ländern arbeitet, der weiß auch immer, wie er wo an was rankommt. Der hat immer irgendwelche Depots, wo er halt darauf zugreifen kann für halt alternative Zahlungsmittel, Gerätschaften, passende Kleidung, Ausrüstung und so. Das ist alles selbstverständlich für jemanden, der so ein Sicherheitsbewusstsein hat. Also das heißt, man sollte jetzt nicht unbedingt auch mit so einem fanatisch-ideologischen Mindset rangehen an Prepping, sondern einfach mit dem professionellen Mindset, was ich ja auch dann vermittle in meinem Handbuch, das ich gerade fertigstelle. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.